Ah, ich dachte gerade, es ist so ungewohnt dunkel hier oben. So, das letzte große Ereignis, ich sag mal so im Kirchenjahr, was wir gefeiert haben, war ja Pfingsten. Und wir sind in einer Reihe über den Heiligen Geist. Und ich habe mir noch mal ein bisschen weiter auch die Folgen von Pfingsten angeschaut, die uns in der Apostelgeschichte überliefert sind. Und ich habe darüber nachgedacht und war wirklich nochmal wieder erstaunt und habe das versucht, ein bisschen zu sortieren, was da eigentlich alles passiert ist. Und dazu lesen wir jetzt zwei Abschnitte aus der Apostelgeschichte, einmal aus Kapitel 2 und dann aus Kapitel 4. Apostelgeschichte 2, Abvers 44. Genau, also die erste Folie dann jetzt. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen, feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und jetzt direkt aus Kapitel 4, Vers 32. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gern bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben, die verteilten es an die Bedürftigen. So, und jetzt nochmal Zoom auf eine Person sogar. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. So, was hier auffällt, ist, dass die Menschen wohl verändert worden sind durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist verändert ja so eine Menge in den Menschen. Was hier auffällt ist, er hat sie sehr großzügig gemacht. Sie waren bereit, von dem, was sie besaßen, abzugeben. Ja, so weit sogar, dass die, die Eigentum hatten in Form von Äckern oder Gebäuden, diese zu verkaufen, das Geld dann, ich sag mal, der Gemeindeleitung zu geben und die Gemeindeleitung hat das dann wieder verteilt an die Bedürftigen. Ich finde es deswegen so erstaunlich oder so bemerkenswert auch, weil wenn wir über den Heiligen Geist reden und was der Heilige Geist so tut in unserem Leben, dann betonen wir im Regelfall andere Dinge, die auch wirklich der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist tröstet uns, der Heilige Geist macht uns frei, auch im inneren Menschen, der Heilige Geist nimmt uns Angst. Der Heilige Geist zeigt uns besonders Jesus und übrigens dadurch, dass wir Jesus erkennen, passieren eigentlich all diese Dinge, weil der Heilige Geist ist nicht positives Denken. Und übrigens das, was wir hier lesen, ist auch nicht Kommunismus. Es gibt einen ganz, ganz riesen Unterschied. Im Kommunismus war es ja auch so, dass die, die reich waren, abgeben mussten und das wurde dann verteilt an die Armen. Und in einer Zeit, wo es wenige Reiche gibt und viele Arme, ist immer ein guter Zeitpunkt für eine Revolution, weil damit kann man natürlich die Mehrheit gewinnen und sagen, das ist doch alles ungerecht und wieso haben die wenigen so viel und ihr habt so wenig, das ist doch nicht richtig. Und dann gibt es eine Revolution, die hat es ja schon gegeben, das ist ja alles schon gewesen in der Menschheitsgeschichte und dann wird per Zwang und Gesetz werden die Reichen enteignet und dann wird das verteilt und die Revolutionsführer sind am Anfang auch nicht reicher als die anderen, aber die Geschichte lehrt uns, dass die Menschen irgendwann dann auch wieder korrumpieren, also dass die Verdorbenheit, ich sage mal, des unerlösten Menschen zutage tritt, sodass dann die Herrschenden dann irgendwo doch heimlich auch wieder ihre Reichtümer haben, ihre Dachas, sage ich mal so als Stichwort. Ich will da jetzt gar nicht viel tiefer rein. Das, was hier passiert ist, war eine Revolution der Herzen und nicht eine Zwangsherrschaft von oben, wo das befohlen wurde. Das ist nämlich der Hauptunterschied. Und das ist, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist verändert uns. Der Heilige Geist verändert Menschen. Und ich finde es ziemlich faszinierend, dass der Lukas, der Arzt, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, das nochmal so ausdrücklich hier platziert hat mit dem Privatbesitz. Denn es gibt ja auch, ich sag mal so, eine Teilspiritualität des Heiligen Geistes. Und ich schließe mich mal hier auch stark mit ein. Die sagt, ja, ich bin froh, dass der Heilige Geist in mir lebt und er hat mir Gaben gegeben und ich darf mich freuen. Und ich habe jetzt den Sinn des Lebens gefunden, ich bin errettet und Jesus ist mir so nah. Ich kann sagen, aber lieber Vater, Gott ist mir so innig und so vertraut. Das macht alles der Heilige Geist. Und davon ist die Bibel ja auch voll. Aber hier sehen wir etwas, wo ich denke, okay, das ist wirklich auch der Heilige Geist. Wenn Leute bereit sind, von ihrem Eigentum abzugeben und andere zu segnen, denen es nicht so gut geht. Und hier ja sogar sehr massiv. Also hier wurden ja massive Dinge verkauft, Grundstücke, Häuser. Und das passierte nicht, weil die Apostel gesagt haben, ihr müsst das jetzt machen, sondern es geschah von innen heraus. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, dass man frei wird, auch vom Materialismus. Frei wird vom Geist des Konsums. Und deswegen finde ich es sehr faszinierend, weil wir leben in einer Gesellschaft des Konsums und des Materialismus. Ganz massiv. So, das sind unsere Hauptthemen und da laufen auch unsere Kämpfe als Christen. Ja, ich sage jetzt mal, es gibt Gegenden in der Welt, da sind die Hauptkämpfe anders gelagert. Zum Beispiel Gegenden, wo es viel Spiritismus gibt. Ja, wo es spiritistischen Ahnenkult gibt, wo es sogar Satanismus gibt, da laufen die Kämpfe weniger bei Materialismus, da laufen die Kämpfe woanders. Ich meine nicht, dass es das da nicht auch gäbe und nicht, dass es Satanismus nicht auch in Deutschland gäbe, versteht mich nicht falsch, das gibt es leider hier auch. Aber ich glaube, dass es für uns die größte Herausforderung ist, ist im Bereich des Eigentums, des Besitzes, unseres Geldes, heiliggeistmäßig unterwegs zu sein. Und das Gute eben ist, dass das der Heilige Geist in unserem Innern macht. Das, was wir gerade gelesen haben, ist übrigens nicht, sind nicht dogmatische Aussagen. Oder besser sage ich mal noch, das sind ja jetzt keine Appelle gewesen. Das ist ja keine Aufforderung. Da steht ja nicht, die haben ihre Grundstücke verkauft und das gilt jetzt für alle Christen, für alle Zeiten. Das müsst ihr tun. So wie, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht neidisch sein. So, das sind direkte Aussagen, die gelten für uns alle, ist ein Appell. Hier haben wir eine Beschreibung dessen, was bei den ersten Christen passiert ist. Es ist nicht ein direkter Appell, sondern es ist ein Vorbild. Es ist etwas, was uns locken soll. Denn Gott möchte, dass in unserem Herzen Veränderung geschieht und dass wir dann so handeln, von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen bereit sind zu geben, zu investieren. Was war denn bei diesen Christen passiert? Das war ja gar nicht ihr Hauptthema, das mit dem Eigentum. Das war ist eine Beschreibung, was auch passiert ist. Was ist bei ihnen passiert? An Pfingsten kam der Heilige Geist. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jesus hat es vorher gesagt, das wird so kommen. Und worum geht es eigentlich im Kern? Im Kern geht es darum, dass der Heilige Geist uns das Reich Gottes darstellt, erklärt und sagt, ihr seid Bürger im Reich Gottes. Ja, ihr lebt auf dieser Welt und irgendwie habt ihr auch noch einen Pass und ihr seid Bürger, habt einen deutschen Pass, dann seid ihr Deutsche oder ihr habt einen anderen Pass, dann seid ihr Bürger dieses Landes. Ja, das gilt auch immer noch. Und da müssen wir uns auch einordnen und da leben wir auch. Aber wir sind quasi so zwei Staatenbürger. Wir haben das und wir sind aber auch schon Bürger des Reiches Gottes. Jesus ist unser König. Wir leben in einer Monarchie. Jesus ist unser König. Und das ist, was an Pfingsten massiv, ganz tief passiert ist bei den Leuten. Die haben begriffen und ganz tief durch die Hilfe des Heiligen Geistes verstanden, hallo, ich bin ein Bürger des Reiches Gottes. Und was sie noch verstanden haben ist, dass diese Bürgerschaft ewig dauern wird. So, dieses Reich, also ich sage jetzt immer Reich, dieses Land, diese Staatszugehörigkeit, ich will es mal versuchen, in unsere Denke reinzubringen, das ist ein Riesengeschenk, zu diesem Königreich gehören zu dürfen. Migranten unter uns, die darum gekämpft haben, ein Aufenthaltsrecht in Deutschland zu haben, die können das alles viel besser verstehen als jemand wie ich, der in Deutschland geboren ist und immer Deutscher war und hier leben darf und irgendwie so hier gar keine Kämpfe kennt. Aber Migranten, die sagen, ich möchte einen Aufenthaltstitel, heißt das glaube ich, in Deutschland haben, ich möchte hier eine Aufenthaltsberechtigung haben, das sind manchmal lange Kämpfe, das dauert manchmal Jahre, bis man das kriegt. Und dann endlich, ja, ich darf hier sein. Ich muss nicht ja, damit rechnen, dass ich jetzt in 3 Monaten abgeschoben werde oder eben hier nur noch illegal bin oder so. Ich will damit ein bisschen ausmalen, wie reich wir sind als Gläubige. Wir haben eine Aufenthaltsberechtigung im Reich Gottes. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das für uns Reich Gottes? Es ist so, ach ja, das ist ja auch interessant. Ja, ist ja auch nice. Das ganz Krasse an der Geschichte ist, Deutschland wird es irgendwann nicht mehr geben. Frankreich auch nicht. Und jetzt kann ich alle Länder aufzählen der Welt. Die wird es alle nicht mehr geben. Früher oder später. Ich kann euch nicht sagen, wann. Aber es steht fest. Es wird es nicht mehr geben. Es wird nur noch einen Ort geben, wo man gerne ist, und das ist das Reich Gottes. Das geht ewig. Und das war, was mit Jesus fundamental begonnen hat. Als er am Kreuz starb und am 3. Tag auferstand, hat er das gestartet. Das Reich Gottes ist da. Es ist schon da. Unsere Herausforderung ist, es ist ziemlich unsichtbar. Und Deutschland ist ziemlich sichtbar und all die Länder, das kannst du sehen, ja, da kannst du zur Botschaft gehen und so weiter. Da hast du deinen Ausweis und das kannst du auch sehen und den Ausweis vom Reich Gottes kannst du nicht sehen. Aber den gibt's auch, es gibt das Buch des Lebens, das gibt's schon, nur wir können das nicht sehen. Wir leben im Glauben eben. Und diese ersten Christen hier, als sie im Heiligen Geist erfüllt wurden, sie waren so erfüllt davon, dass sie gesagt haben, ja klar, ich lebe jetzt Reich Gottes. Ich lebe Reich Gottes. Das ist das, was immer bleibt. Und dieses römische Reich und das irdische hier, ja, hier muss ich auch noch leben. Und hier muss ich auch vieles noch machen. Ich muss noch arbeiten. Ich muss auch eine gewisse Loyalität haben gegenüber dem Staat und so weiter. Ja, ich muss schon mit beiden Beinen noch auf dem Boden bleiben. Auch ganz wichtig. Ja, und ich muss vielleicht Kinder erziehen oder whatever, ja, das muss man alles auch von ganzem Herzen immer noch tun, weil sonst wird man ein Schwärmer, der jetzt schon entrückt ist und das Leben hier nicht mehr ernst nimmt. Paulus hat mal gesagt, wenn du nicht arbeiten willst, gut, dann gibt es auch nichts zu essen. Also um das mal so ein bisschen zu erden, ja, weil da hat es auch immer Fehlentwicklungen gegeben. Aber es gibt auch die andere Fehlentwicklung und ich glaube, das ist unsere Herausforderung mehr. In welchem Reich lebe ich und was ist eigentlich meine Priorität? Welches Reich ist meine Priorität? Ist das Königreich Gottes das, wo Jesus König ist und das schon existiert, in dem wir ja schon sind durch den Heiligen Geist, weil wir Kinder Gottes sind, geboren durch den Heiligen Geist. Wir sind Kinder Gottes, ja jetzt doch schon, oder? Ja. Und wo ist die Priorität? Wo ist mein Schwerpunkt? Welches Reich will ich nach vorne bringen? Mein Reich? Mein Auto, mein Haus, meine Yacht, mein Urlaub. Ich glaube, ihr versteht mich richtig, dass Gott nicht dagegen ist, dass wir Privatbesitz haben. Gar nicht. Deswegen waren das hier auch keine Befehle an alle, sondern die Leute waren innerlich verwandelt und haben gesagt, ich investiere in Reich Gottes. Hier gibt es Leute, die leiden. Ich habe mehr als genug. Ich kann was verkaufen. dann habe ich ja immer noch was zum Leben. Die waren ja dann nicht bettelarm, die Leute. Aber sie haben was abgegeben, weil sie gesagt haben, ich weiß schon, das Reich Gottes bleibt immer bestehen. Ich investiere in Jesu Reich. Das ist mein Herz, das ist mein Herzschlag, dafür lebe ich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und es wird euch alles gegeben, was ihr braucht. Hat Jesus auch mal gepredigt, ja? Hier ist eine Verwirklichung dessen, was Jesus gepredigt hat. Die Leute sind frei geworden vom Materialismus. Die sind frei geworden davon, dass sie sagten, ja, meine Sicherheit ist mein Haus. Schwierig. Also ich will jetzt da keine Konkretion nennen, weil es alles so furchtbar traurig ist, aber manche haben Häuser besessen und jetzt sind sie zerbombt und nicht mehr da. Wo ist die Sicherheit? Wo ist unsere Sicherheit? Unsere Sicherheit ist in Jesus. Und Jesus sagt, ich vertraue dir was an, ja? Also alle Hausbesitzer hier, ihr müsst jetzt nicht erschrecken und sagen, ich muss jetzt mein Haus verkaufen. Vielleicht solltest du das tun, aber das wird der Heilige Geist dir sagen, das ist nicht meine Aufgabe. Aber letztlich, worum geht es im Kern? Es geht darum, dass wir befreit werden und wir wurden befreit vom Geist dieser Welt. Was ist der Geist dieser Welt? Nun, der Geist dieser Welt ist zum Beispiel Habsucht. So äußert er sich. Der Geist dieser Welt ist Habsucht. Der Geist dieser Welt ist Täuschung. Der Geist dieser Welt ist Lüge. Der Geist dieser Welt ist Ehebruch. Der Geist dieser Welt ist Satanismus. Der Geist dieser Welt hat ganz viele Facetten. Es ist alles das, was gegen Jesus und sein Königreich steht. Es ist alles das, was den Menschen kaputt macht. Es ist alles das, was den Menschen bindet. Zum Beispiel bindet an sich selbst. Das ist ganz, ganz paradox irgendwie. Wer möchte glücklich sein? Wer will glücklich sein? Ja, gut. Also ich würde mich wundern, wenn jemand jetzt nicht aufzeigt. Es gibt ein Paradox beim Glücklichsein wollen, ein interessantes Paradox. Wenn du glücklich sein willst, darfst du dein Glücklichsein nicht zu deinem größten Ziel machen. Das ist ganz paradox, aber es ist so. Wenn du sagst, ich will, dass Gott glücklich ist und ich will, dass meine Mitmenschen glücklich sind, wirst du dein Glück finden. Wenn du sagst, ich will glücklich sein und mein Glück ist das Allerwichtigste, wirst du es nicht finden. Das ist ein Paradox, wie Gott uns geschaffen hat. Wenn das Streben ist, ich muss glücklich sein, also muss ich auch zum Beispiel haben, ich muss ein hohes Gehalt haben, ich muss ein Haus haben. Ich weiß nicht, ich habe mal jemanden getroffen, ich war als Jugendlicher nicht so ein Typ, aber ich meine das jetzt nicht verurteilend, aber damals so auf dem Gymnasium und dann kurz so danach, da gab es irgendwie so ein Klima, wo Leute sagten, ja, ich will studieren, ich will viel Geld verdienen, ich will ein Haus kaufen und ich will einen Porsche haben. Also Porsche stand so für, ja, Porsche, so, das ist das große Ziel. Und neulich hörte ich von einem YouTuber, und das fand ich ziemlich gut, der sagte, der hat auch schon das geschafft, einen Porsche zu haben, aber der hat mittlerweile auch 3 Kinder. Und er sagt, das Größte ist, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und mein Kind kommt und springt mir in die Arme. Und dann hat er gesagt, und das tut der Porsche in der Garage nicht. So, er hat viel besessen. Aber er hat gemerkt, das Glück des Lebens ist nicht ein Porsche. Wie lange ist man glücklich mit einem Porsche? Also ich sage jetzt mal ehrlich, so einen Tag mit so einem Ding rumfahren, hätte ich schon Spaß zu. Aber ich habe mittlerweile gelernt, nicht weil ich je einen Porsche hatte, aber ich habe ja auch Dinge, die ich besitze, auf die ich mich gefreut habe. Habe ich sie gekauft, dann freut man sich, dann genießt man das. Das ist übrigens alles nicht Sünde. Aber irgendwann merkt man ja gut, nach 3 Tagen hat man sich dran gewöhnt. Oder halt nach einem Monat, oder es kommt drauf an, ja. Und dann sagt man sich, ja, schön, dass das praktisch funktioniert, dass ich ein Auto habe, kann ich von A nach B fahren. Ist nicht so wichtig, ob das ein Porsche ist. Ich meine, für manche ist es ein Porsche sehr unpraktisch. Kannst keine Leute mitnehmen, kannst kaum Gepäck mitnehmen. Okay, aber der Geist dieser Welt ist aktiv. Und der Geist dieser Welt will uns binden, auch uns Gläubige natürlich. Oder wir sind schon mit dieser Bindung aufgewachsen. Und er will uns immer das Leben eng machen, weil er will uns immer auf uns bringen, auf unser Glück. Ja? In der Werbung, ganz oft kommen so diese Sprüche, dann kommt irgendein schönes Produkt und dann heißt es, und das hast du dir verdient. Und dann denke ich immer, hä? Aber das ist genau dieser Pfeil des Bösen, der uns immer dahin tackern will. Ja, stimmt, das habe ich verdient. Und ich bin ganz wichtig. Und ja. Und das ist selbst Sucht, sagt die Bibel sogar. Es ist eine Sucht. Ich bin nach meinem eigenen Glück süchtig. Und der Heilige Geist macht uns davon frei. Das ist eigentlich die Grundbefreiung, die passiert. Ich glaube nicht, dass Jesus 3 Jahre lang unglücklich über diese Welt ging. Weil wenn man sich mal anguckt, was er gemacht hat, er hat sich ständig um andere gekümmert, er hat anderen gedient. Er hat dem Vater gedient, er hat anderen gedient. Und ich glaube, dass er sehr oft sehr glücklich war, weil er genau das gelebt hat. Der Heilige Geist macht uns frei vom Geist dieser Welt. Und das sieht in unserem Leben unterschiedlich aus, was das ist. Für manche ist der Geist dieser Welt der Ehepartner. Also mein Glück ist mein Ehepartner. Ja, mein Ehepartner ist dazu da, mich glücklich zu machen. Ich sage euch, ich bin auch Eheseelsorger, Eheberater. Und das ist etwas, was ich manchmal den Leuten sage. Du musst das aufhören. Wenn dein Glück dein Ehepartner ist, überforderst du deinen Ehepartner maßlos, weil dein Ehepartner ist nicht Gott. Natürlich ist es schön, wenn man anderen Freude macht. Ja, versteht mich bitte richtig. Aber es gibt Ehen, die sind so, das sind so komische symbiotische Beziehungen, weil die Leute sind so verschmolzen und sie denken, ja, mein Ehepartner, der muss mich glücklich machen. Das ist totale Überforderung. Wir sind nicht Gott. Wir haben alle noch Mängel und Schwächen und Grenzen. Ja, natürlich kann man gemeinsam Glück erleben. Ihr könnt mich richtig verstehen, oder? Natürlich schöne Blumen kaufen, schenken. Oh, sie ist glücklich. Alles gut, alles richtig. Versteht mich bitte richtig. Aber nur Gott füllt das, was wir innen drin ganz tief brauchen. Das kann nur Gott füllen. Nur Gott kann unser tiefstes Glück sein. Wenn wir das haben, sind wir frei. Wenn unser Glück in irgendetwas anderes besteht, in Menschen oder materiellen Dingen, werden wir auf Dauer nicht frei sein. Wir werden immer wieder enttäuscht, weil es ist Welt. Die Welt schafft das nicht. Wir sind geschaffen dazu, dass Gott unser Glück ist. Und so werden wir auch die Ewigkeit leben. Und diese ersten Christen, die haben das verstanden. Die haben gesagt, wow, das ist mein Glück. Gott, du hast mir alles gegeben. Du hast mich befreit von meiner Schuld. Du hast mir das ewige Leben gegeben. Ich hab keine Angst mehr, vielleicht vorm Sterben, aber nicht mehr vorm Tod. Ich werde bei dir sein, eine Ewigkeit. Ich werde dich sehen, Jesus. Wir werden feiern, wir werden Spaß haben zusammen. Im Ewigen, auf der neuen Welt, ja, die in Vorbereitung ist. Und wir wissen das doch als Gläubige, oder? Dann lasst uns doch darauf zuleben und lasst uns doch wirklich dem Geist dieser Welt widerstehen. Was sagen Leute auf dem Sterbebett? Herr, Mist, dass ich nicht noch mehr Geld verdient habe. Ich weiß nicht, ob es das je jemand gesagt hat. Aber was sagen die? Ja, Mist, dass die Beziehung zu meinen Kindern zerbrochen war. Und ich jetzt hier sterbe und nicht versöhnt bin mit meinen Kindern. Sondern Mist, dass ich nicht mehr Zeit mit meinen Enkeln verbracht habe. Das sind die Sätze, die auf dem Sterbebett kommen. Okay, wir schauen uns das nochmal jetzt ein bisschen an mit dem Geist dieser Welt. Bitte einmal die nächste Folie. Nochmal die nächste. Genau, die hatten wir eigentlich schon. So, 1. Johannes, der alte Johannes. Das finde ich auch so faszinierend. Also Johannes war schon alt, als er die Briefe geschrieben hat. Deswegen sage ich der alte Johannes. Und er war ja mit Jesus unterwegs gewesen. 3 Jahre, der hat ihn ja live erlebt, ganz nah. Dann hat er die Kreuzigung miterlebt. Dann hat er die Auferstehung miterlebt. Dann hat er Pfingsten miterlebt. Und da wurden Gemeinden gegründet, damit es viele Orte gibt, wo Leute Jesus kennenlernen können. Und dann hat er seinen Gemeinden das geschrieben: Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott den Vater lieben. Ich möchte es kurz noch mal ein bisschen definieren. Das Wort Welt, was hier gemeint ist, ist der Geist dieser Welt. Das, was hier gemeint ist, ist nicht die schöne Schöpfung Gottes. Wir dürfen die schöne Schöpfung Gottes genießen, uns freuen, Sonnenaufgang, Früchte, all das hat Gott gemacht zu unserer Freude auch. Das ist hier nicht gemeint. Was hier gemeint ist, ist der Geist dieser Welt, der negative Geist, der uns binden will, der uns unfrei macht, der uns egoistisch macht und all das. Und da sagt er, liebt das nicht. Hängt euer Herz nicht daran. Wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott den Vater lieben. Okay? Er macht hier nicht einen Vorwurf. Er ist auch kein Appell. Er sagt, es geht nicht. Du musst den himmlischen Vater zur Nummer eins machen und sagen, du allein bist mein Gott. Ich beuge mich vor keinen anderen Göttern. Dich liebe ich mehr als alles andere. And that's it. Und das ist übrigens Christsein. Und dann kann man eben nicht gleichzeitig, also wir können unser Herz nicht gleichzeitig prioritätsmäßig an mehrere Dinge ganz hoch hängen. Es geht nicht. Also der sagt, es geht nicht. Irgendwas ist Nummer eins und wir sind geschaffen dazu, etwas in unserem Leben zur Nummer eins zu machen. Wir sind dazu geschaffen, etwas anzubeten. Und bei manchen ist es meine Angebetete. Oder eben mein Haus oder mein Auto oder meine Karriere oder andere Dinge, wo Gott sagt, häng dein Herz nicht daran. Mach das nicht zur Nummer eins. Nimm es dankbar aus Gottes Hand, wenn du es hast. Sei dankbar für deinen Ehepartner, wenn du ihn hast. Sei dankbar für dein Haus, wenn du es hast oder deine Wohnung oder die Gnade, eine tolle Ausbildung gemacht haben zu dürfen und jetzt einen Beruf zu haben, der dir gefällt. Dafür darfst du alles Gott danken. Das musst du nicht alles ablehnen, gar nicht. Aber wo ist dein Herz? Was ist Nummer eins? Was betest du an? Was verehrst du? Wo investierst du? Das ist, was er hier sagt. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Jetzt entfaltet er es noch. Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht, all das kommt nicht von Gott, unserem Vater. Es gehört zu dieser Welt, zu dieser gefallenen Welt. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Ablaufdatum drauf schon. Können es nicht lesen, leider. Oder gut so. Wann Jesus wiederkommt, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er wiederkommt. Und wir wissen, dass diese Welt vergeht. Die ist nicht die ewige, auf der wir jetzt leben. Die ist geprägt vom Geist dieser Welt, von Sünde und vielem, von Trotz gegen Gott, von Zerstörung, von so vielen Dingen. Und deswegen gibt es ja auch eine neue Erde und einen neuen Himmel. Davon spricht die Bibel ja sehr klar. Und deswegen kommt Jesus ja auch wieder. Und wir als Gläubige, wir leben jetzt in so einem doppelten Sinne. Ja? Wir sind noch auf dieser gefallenen Welt. Wir müssen auch in dieser Welt noch leben. Aber wir sind auch schon Bürger des Reiches Gottes. Wir sind schon verbunden mit dieser neuen Welt, die kommt, die aber auch schon da ist im Heiligen Geist. Nichts soll euch von Christus trennen. Das Ende dieser Welt ist nahe, meine geliebten Kinder. Und einen zweiten Zeugen für das Thema, dass die Welt vergeht, ist der Apostel Paulus. Den habe ich mal hier auch noch reingebaut. In 1. Korinther 7 hat er geschrieben, und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, das müssen wir ja noch, wir leben ja hier noch, als gebrauchten sie sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Genau derselbe Gedankengang. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid, okay? Und deswegen ist es so wichtig, dass der Heilige Geist in unserem Inneren macht. Kein Zwangsgeld, kein Zwangsding, sondern Freiheit. Von innen, vom Heiligen Geist gewirkt. Gläubige Leute sagen, ich gebe gerne, weil der Heilige Geist mich dazu bewegt. Es ist nicht ein Druck, ein Zwang, ein Muss. Es ist ein Entwicklungsschritt auch für viele. Es ist ein Entwicklungsschritt. Wo stehst du? Wenn du dich gerade fragst, okay, was kann ich denn machen? Dann überleg doch mal, was ist dein nächster Schritt? Ich meine, vielleicht sagt der Heilige Geist, verkauf dein Haus und gib es ins Reich Gottes. Vielleicht, aber das ist wahrscheinlich eher selten, aber was uns alle betrifft ist, frag doch mal Gott, was ist mein nächster Schritt? Vielleicht sagt der Heilige Geist, tu heute mal einen Zehner ins Opfer. Also ist nur ein Beispiel, musst du nicht, ja? Tu heute mal einen Zehner rein, du hast immer einen Euro reingetan, tu heute mal einen Zehner rein. Vielleicht. Vielleicht sagt er, ja, du hast immer gekämpft da mit dem Zehnten, du hast es immer gehört, du findest das doof, aber bete doch mal drüber. Du musst selbst drüber beten. Und du musst Gott suchen und fragen. Vielleicht sagt der Heilige Geist, Gib den Zehnten. Vielleicht bist du ja Zehntengeber und der Heilige Geist sagt, wie wäre es mal mit Brutto? Okay, ich gebe hier Beispiele und der Heilige Geist tut sein Werk an euch. Ihr versteht das hoffentlich richtig. Aber das bedeutet, übrigens, Zehnten geben ist ja kein Gesetz für uns. War ein Gesetz im Alten Testament. War ein Gesetz. Das Gesetz hat Mose gegeben und da wurde das alles entfaltet. Und das waren so Abgaben, damit das Volk Gottes damals überhaupt klarkam. Gab es halt Abgaben. Das war, man könnte auch sagen, Solidaritätsbeitrag oder ein Clubbeitrag. Ja? Wir alle wissen, wenn du irgendwo in einen Club, in einen Verein eintrittst, hast du eine Mitgliedschaft. Dann zahlst du Mitgliedsbeitrag. Ja, warum? Ja, weil man vielleicht Kosten hat für ein Gebäude oder für Trainer oder für irgendwas. Leuchtet uns alles total ein. Und so war auch der Zehnte im Alten Testament. Den Zehnten hat Mose gegeben, oder? Oder gab es den vorher schon? Bibelquiz. Abraham hat es eingeführt. Und wer war früher, Abraham oder Mose? Abraham. Okay, Abraham war vor Mose, aber dann war doch noch gar kein Gesetz. Das Gesetz kam doch erst mit Mose, oder? Ja, das Gesetz kam mit Mose. Abraham war noch nicht das Gesetz. Aber Abraham hat den Zehnten gegeben, absolut richtig. Abraham hat den Zehnten gegeben. Das war der Erste, der den Zehnten gegeben hat. Und wie hat er den gegeben? Ja, freiwillig. Und warum hat er den gegeben? Weil er dankbar war. Gott hatte ihm geholfen. Er hatte eine schwere Schlacht zu führen. Hat sich eingesetzt für seinen Neffen Lot. Und der war eigentlich in der Minderheit. Und es war eigentlich keine Chance. Aber er hat Gott um seinen Segen gebeten. Und dann haben die das hingekriegt. Und in seinem Herzen war, danke Gott. Danke Gott. Und dann hat er seinen Zehnten gegeben, freiwillig, aus Dankbarkeit, weil Gott ihn so gesegnet hat. Und dann hat er es einer sehr merkwürdigen Gestalt gegeben, also einer geheimnisvollen Gestalt, sage ich mal, Melchisedek hieß der. Der Melchisedek, der kam zu ihm mit Brot und Wein. What? Wir feiern gleich das Abendmahl, Brot und Wein ist für uns ganz klar, ja, logisch. Aber damals, das war irgendwie schon so, wow. Und manche sagen, diese Bibelstelle ist ein Hinweis für uns, dass wir den Zehnten geben, da wo ich mein Abendmahl empfange. In das Haus Gottes. Und ich wollte heute gar nicht so viel über den Zehnten sagen. Aber für viele ist das zu einer Richtschnur geworden. Nicht zum Gesetz eben. Jetzt im neuen Bund, wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir sind befreit vom Gesetz. Aber befreit vom Gesetz heißt eben nicht, ja, jetzt lebst du wieder deine Selbstsucht und damit du selber dein Glück bist. Das habe ich ja eben schon entfaltet. Nein, 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 das ist nicht so. Sondern im neuen Bund, wo wir das Gesetz nicht mehr haben, leben wir die Liebe. Die Liebe zu Gott, zu den anderen, freiwillig. Und es gibt nicht wenige, die sagen, ja, ich muss nicht den Zehnten geben, weiß ich, weil ich bin nicht unter Gesetz, ich bin im neuen Bund. Aber ich will nicht, dass der Geist dieser Welt mich bindet. Und zu diesem Geist dieser Welt gehört eben auch Habsucht und ja, diese Dinge. Und deswegen lege ich mich einfach fest, den Zehnten gebe ich. Komme, was da wolle. Dann gibt es halt mal einen Monat nur Knäckebrot und Joghurt, aber den Zehnten werde ich geben. Warum? Weil Gott hat mich erlöst. Ich bin so dankbar und ich will nicht, dass der Geist dieser Welt mich wieder überflutet. Ja? So, ich schlage den Flock ein, also 10% direkt am Anfang, wenn ich es kriege. Ist übrigens auch ein guter Trick. Ist aber kein Trick, steht in der Bibel. Erstlingsgabe. Ja? Weil wenn ich den Zehnten als erstes gebe, ja, dann rechne ich auch gut mit den 90%, dass ich durch den Monat komme. Wenn ich sage, ja, ich gucke mal am Ende, ob ich den noch über habe, geht das öfter schief. Dann ist halt nichts mehr über. Oh, konnte ich halt nicht, ist halt nichts mehr da. So diese ersten Christen, sie waren so freigesetzt vom Geist dieser Welt, dass sie gegeben haben. Es ist ein Ausweis ihrer Geistlichkeit übrigens. Es ist ein Zeichen der Fülle des Heiligen Geistes in ihnen, dass sie das getan haben. Der Empfang von übernatürlichen Geistesgaben ist auch ein Hinweis darauf, dass der Heilige Geist in den Gläubigen ist. Das Beten in neuen Zungen, in Sprachen, was letzten Sonntag hier gepredigt wurde, als Vinod da war, das ist auch ein Hinweis auf den Heiligen Geist in dem Gläubigen. Übrigens, wer die Gabe, diese Übernatürlichen nicht hat, ist trotzdem Christ. Also nur nochmal, dass ich den Satz gesagt habe, weil da gab es auch viele komische Lehren früher. Aber wenn ein Herz so großzügig ist und gibt, Leute, die sich ganz stark investieren in der Diakonie, Leute, die anderen Menschen dienen, Dienste, die keiner sieht, Eltern, die gepflegt werden von gläubigen Leuten mit einer ganz großen Hingabe, keiner sieht das. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Wir dürfen das nicht hier irgendwie gegeneinander ausspielen. Und deswegen, ich glaube, Lukas hatte so richtig Freude, das zu schreiben und zu sagen, wow, ihr Lieben, lest das mal. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass man es 2025 auch noch liest. Aber lest das mal, was bei den ersten Gläubigen los war. Voll des Heiligen Geistes waren sie frei vom Geist dieser Welt und haben gesagt, ich investiere meine Aktien in Telekom. Nein, haben sie nicht gemacht. Gut, ich weiß, gab es auch noch nicht, aber sie haben gesagt, ich investiere in die Aktien des Reiches Gottes. Das ist am besten, das ist am sichersten. Ja, da gibt es keinen Kursverfall, da muss ich nicht ständig gucken, oh, wie steht das, muss ich jetzt verkaufen, was muss ich jetzt kaufen? Ich finde, das ist auch stressig, aber gut, ich bin da nicht unterwegs in dieser Welt. Aber Jesus hat davon gesprochen, du wirst nicht zu kurz kommen, investiere in Reich Gottes. Investiere in Reich Gottes. Ja, aber vielleicht kann ich dann nur noch einmal im Jahr in Urlaub. Ja, kann sein. Es ist irgendwie vielleicht auch ein Opfer, ja. Aber nochmal, wie viel macht das glücklich, wenn ich dreimal im Jahr Urlaub machen kann? Macht es wirklich so glücklich, wie die Werbung uns das sagt? Oder ist es nicht auch ein großes Glück zu sagen, Jesus, ich gebe dir. Und wie kann man das machen? Ja, ich gebe es der Gemeinde. Weil das ist ja die Manifestation, das ist ja der sichtbare Ausdruck des Reiches Gottes. Ich gebe es der Gemeinde. Stellt euch mal vor, alle gläubigen Leute in Deutschland würden 10% in ihre Gemeinden geben. Stellt euch mal vor, was das bedeuten würde. Pastoren haben alle 3 Porsche in der Garage. Nein, natürlich nicht. Nein, aber stellt euch mal vor, was man für Personal anstellen könnte. Stellt euch mal vor, wie schön man Räume gestalten könnte. Stellt euch mal vor, was man alles machen könnte. Missionsreisen bezahlen. Manche wollen Missionsreisen machen, die haben gar nicht das Geld. Andere haben das Geld, machen aber keine Missionsreisen. Wie wäre das, wenn sich das mal ein bisschen verteilt? So, da gibt es ganz viel und ich muss jetzt auf die Zielgerade kommen, aber ich werde nächste Woche weitermachen. Und wir springen jetzt zu der Folie 1. Johannes 4, Vers 17. 1. Johannes 4, Vers 17, ja. Und wir bewegen uns jetzt Richtung Abendmahl, weil was wir am Abendmahl feiern, ist die Befreiung vom Geist dieser Welt. Und wir feiern die Anteilhabe am Reich Gottes. Das, was wir hier gleich feiern, Brot und Wein, ist eine Manifestation des Reiches Gottes. Uns ist nicht viel gegeben, was auch materiell uns gegeben ist, weil unser Leben ist ein Leben im Glauben an Unsichtbares. Aber das Abendmahl hat Jesus eingesetzt, damit wir etwas schmecken können, damit wir uns ganz neu und frisch mit Jesus verbinden. Dazu noch ein bisschen Bibel. 1. Johannes 4 zunächst. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichtes voller Zuversicht entgegengehen können. Also ich glaube, das ist schon wieder so ein Satz, what? Also was jetzt? Liebe oder Gericht? Was? Gericht? Nee, nicht Gericht. Liebe, ja, Liebe. Wie jetzt? Gottes Liebe, Tag des Gerichts, in einem Satz, Johannes, was ist das denn? Diese Welt vergeht, dieser Geist dieser Welt vergeht. Und dann wird es komplette Gerechtigkeit geben. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass das Böse bestraft wird. Das ist das Gericht. Wir alle sehnen uns nach Gerechtigkeit. Eine Welt voller Gerechtigkeit. Und es gibt so viel Schmerzen bei Menschen, weil sie Gerechtigkeit nicht erlebt haben. Sie wurden missbraucht oder enteignet, belogen, betrogen und es hat sich in dieser Welt nicht aufgelöst. Aber dann löst es sich auf. Das Böse wird bestraft. Böse Menschen werden bestraft. Eigentlich, wonach wir alle uns sehen, dass Gerechtigkeit kommt, wird dann kommen. Ja, das ist das Gericht Gottes. Manche sagen ja, warum tut Gott denn nichts? Warum tut Gott denn nichts? Da werden Kinder missbraucht. Warum tut Gott denn nichts? Und ich kann das verstehen übrigens. Besonders, wenn man dann noch irgendwie persönlich betroffen ist. Oder Leute enteignet werden oder was es alles an Grausamkeiten gibt auf dieser Welt. Warum tut Gott denn nichts? Jesus hat gesagt, Gott wird es tun. Es wird passieren. Das bleibt nicht so, wie es ist. Es wird passieren. Die Bösen werden bestraft. Das ist das Gericht Gottes. Darauf steuert diese Welt zu, die zu Ende gehen wird. Das ist auch der Wendepunkt. Diese Welt geht zu Ende mit dem Gericht Gottes und dann startet eine neue Welt. Und alle sind eingeladen, bei der neuen Welt dabei zu sein. Aber du brauchst Vergebung deiner Schuld. Wir alle haben Böses getan, mehr oder weniger. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld. Und davon spricht Johannes hier. Wir haben Zuversicht, was das Gericht Gottes angeht, weil Jesus uns unsere Schuld vergeben hat und uns unsere Schuld vergibt. Und weil wir das gleich feiern. Und weil wir vorher nochmal überlegen, es tut mir leid, Jesus. Vielleicht ist da was, vielleicht ist nichts. Wenn du ein gutes Gewissen hast, hab ein gutes Gewissen. Aber vielleicht fällt dir irgendwas ein, wo du denkst, Jesus, tut mir leid. Dann klär das nochmal, prüf dich selbst und dann nimmst du das Abendmahl. Und du weißt, du hast Anteil an Jesus. Und Jesus vergeht nicht. Und sein Reich vergeht nicht. Seine neue Welt ist schon gestartet im Heiligen Geist. Und später wird sie sichtbar, wenn er kommt. Und deswegen sagt er das. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Ja, durch Christus, durch sein Blut sind wir mit dem Vater verbunden. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Keine Angst vor dem Gericht Gottes. Keine Angst vor dem Tod. Weil ich bin mit Jesus verbunden. Wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen, ist noch nicht vollendet. Es gibt Christen, die sagen, ich habe Angst. Ich weiß nicht genau, wenn ich sterbe, wo ich hingehe. Ich habe keine Gewissheit meines Heils. Und der Johannes macht den Leuten hier keinen Vorwurf. Er sagt nur, die Liebe Gottes ist bei dir noch nicht zum Ziel gekommen. Du hast Jesus und das Evangelium noch nicht ganz verstanden. Und er lädt uns ein, verstehe es doch. Christus hat alles bezahlt. Alle deine Schuld hat Christus bezahlt. Glaube es. Und dann wird der Geist dieser Welt immer kleiner in deinem Leben und in deinem Herzen. Sogar heute schon. Freiheit. Das ist Freiheit. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte niemand behaupten, ich liebe Gott, aber dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, ist ein Lügner. Okay. Hier haben wir das nochmal. Geist erfüllt sein kann bedeuten, ich gebe, ich bin großzügig. Und hier ist auch nochmal diese Verbindung gegen alle Schwärmerei. Liebe zu den Mitmenschen ist ein Kennzeichen des Heiligen Geistes in uns. So, und jetzt gehen wir ins Abendmahl und feiern das. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute, das war so ein Impuls in der Vorbereitung. Und dafür habe ich gebetet, dass der Heilige Geist heute Menschen frei machen will. Und ich sage jetzt nicht vom Materialismus, das wäre nur ein Teilaspekt. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist uns frei machen will vom Geist der Angst. In dieser Welt haben wir Angst, hat Jesus gesagt. Ist normal. Aber Jesus macht uns frei von Angst. Vielleicht Angst vor Armut oder Angst vor... Es gibt ganz viele Ängste, ich will es gar nicht alles auflisten. Aber wenn du heute hier bist und sagst, ich habe Angst, ist das oder das passiert, dann macht Jesus dir überhaupt keinen Vorwurf, sondern sagt, er kommt zu mir. Ich begegne dir im Heiligen Geist und ich nehme dir die Angst, weil ich möchte, dass du frei bist. In 2. Timotheus 1, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, Timotheus, hat Paulus geschrieben, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist der Heilige Geist. Und wenn du sagst, ja, ich brauche das, dann kannst du, nachdem du hier das Abendmahl genommen hast, zu einem der Beter gehen, zu einem, der hier segnet. Ich bitte also alle vom Gebetsteam, gleich auch nach vorne zu kommen, beziehungsweise wenn du Abendmahl genommen hast, dass du hier vorne stehst und dass du dann bereit stehst für Menschen, die heute hier sind. Hier ist von Handauflegung die Rede. Ich weiß, hier ist ein Zusammenhang noch von Ordination und trotzdem weiß ich auch, dass Menschen oft besser glauben können, wenn ihnen die Hände aufgelegt werden und sie sich Gott öffnen und der Geist der Angst weicht. Das ist etwas, was ich auf dem Herzen habe für heute. Und nun feiern wir das. Ich möchte schon mal die Gottesdienstaktiven bitten, jetzt hier nach vorne zu kommen, Lobpreis, Teamtechnik. So alle, die am Abendmahl auch teilnehmen wollen, dass ihr bitte jetzt schon kommt, denn ihr bekommt zuerst das Abendmahl, weil euer Dienst so wichtig für uns alle ist, den ihr dann danach weiter tun könnt. Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Jedes Mal, wenn ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Jeder soll sich selbst prüfen und dann Brot essen und aus dem Kelch trinken. Okay, jetzt bitte ich dich, Elias, noch zu beten und zu danken für das Abendmahl.
Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles für uns getan hast. Als du dort am Kreuz starbst und den schlimmsten Tod gestorben bist, dort viele Stunden hingst, hast du all das für uns getan. Hast du an mich und an jeden Einzelnen hier gedacht. Du hast gesagt, du möchtest, dass wir in Beziehung zu dir leben dürfen. Und dafür hast du dich hingegeben. Für all die Schuld, alle Fehler, die wir getan haben und tun. Du hast alles für uns getan. Ich danke dir, dass du am Kreuz dort gestorben bist, dass du deinen Leib gegeben hast und dein Blut für uns vergossen hast, für die Dinge, die wir falsch gemacht haben, nicht du. Ich danke dir, dass du all das für uns getan hast, und uns damit die Schuld vergibst, Jesus.